So, es freut mich sehr, darf ich heute wieder mal Predigt halten hier, einen Treffpunkt. Ja, und auch danke vielmals am Lobpreisteam für die Lieder. Sehr schöne Lieder, schade, dürfen wir noch nicht mitsingen, aber es kommen dann auch wieder andere Zeiten. Ich möchte zum Anfang von dieser Predigt noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dürfen wir heute hier wieder zusammenkommen, um auf dein Wort zu hören. Herr Jesus, ich danke dir, hast du uns dein Wort gegeben in Form der Bibel und dürfen wir darin lesen und forschen, um dich besser kennenzulernen und dich besser zu verstehen. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst beim Reden. Herr Jesus, es sollen deine Worte sein und nicht meine. Und Herr Jesus, öffne du unsere Herzen, dass wir dürfen offen sein für dein Reden. Ja, dass wir dürfen verstehen, was du uns willst sagen, jedem Einzelnen von uns. Ja, und dass wir dürfen wachsen und gestärkt werden im Glauben. Nimm du alles weg, was uns hindert, um auf dein Reden zu hören. Amen. Der heutige Predigtext, den ich ausgelesen habe, finden wir in Markus Kapitel 10, ab Vers 17. Und ich möchte den zum Anfang gerade lesen. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf gerne mitlesen. Markus Kapitel 10, ab Vers 17. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben und ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir aber. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmelreich haben. Und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Bis dahin. Jesus war unterwegs, zu Fuß, und er ist gerade von Judäa Richtung Jerusalem hochgelaufen. Und vorher hat er noch ein bisschen gelehrt über Ehe und Ehebrechen, Ehescheidung. Und er hat Kind gesegnet. Und er ist weitergelaufen Richtung Jerusalem. Auf Jerusalem, dort her, ja, wo nachher schlussendlich der Höhepunkt von seinem Leben auf dieser Erde hat geschehen sollte. Und auf dem Weg dort rauf ist einer der Herzlaufen gekommen. Ein Mann, in anderen Textpassagen heisst es ein reicher Jüngling. Wir wissen aber nicht genau, wer es war. Was wir einfach sicher wissen, er war reich. Und das lesen wir im Vers 22. Denn er hatte viele Güter. Und das deutet eigentlich darauf her, es war nicht so ein Handwerker gewesen, sondern einer, der hat Vermögen gehabt, er hat Ansehen gehabt in der Gesellschaft. Und der ist zu Jesus kommen. Und wir lesen dort: Er lief herbei und er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Also wir müssen uns vorstellen, es war ein schick angekleideter Mann, vielleicht von Versace oder so, einfach ein teures Kleid. Und er ist gekommen und von Jesus hergefallen auf die Knie. Ich mache es jetzt hier nicht, sonst verschwinde ich aus dem Bild. Aber er ist von Jesus auf die Knie gefallen, in Staub, in Dreck von der Straße. Und er zeigt eigentlich mit dieser Geste: Hey, Jesus, du stehst über mir. Du stehst über mir, ich bin dein Knecht. Ich beuge mich vor dir. Und er ist mit der ernsthaften Frage von Jesus gestanden: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus sagt nachher, einfach so ganz salopp, er geht nicht einmal genau auf die Frage, sondern sagt einfach: Was nennst du mich gut? denn es ist nur einer gut, Gott allein. Und interessant ist dort eigentlich an dieser kleinen Aussage, guter Meister knüpft Jesus direkt an. Und zwar knüpft er als erste Gebot an. Es gibt nur einen Gott. Und Jesus sagt nachher auch, es gibt nur einen Gott und Gott allein ist gut. Also was nennst du mich gut? Oder im Johannes 10,30 lesen wir, ich und der Vater sind eins. Und dort hat sich mir nachher die Frage gestellt, ja gut, oder? Wenn sie jetzt eins sind, dann ist ja Jesus auch gut und Gott ist auch gut. Aber ich denke, Jesus hat da drauf rauswählen, um ihm aufzuzeigen, Gott steht über allem. Und er ist es, der alles in der Hand hat. Und ich bin der Sohn, der gesandt worden ist auf die Erde. Aber Gott steht über mir. Er allein ist gut. Er ist vollkommen. Und der zweite Teil, wo dann der Jüngling fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Wenn man das im Griechischen anschaut, und das ist noch interessant, dann wird dort ein juristisches Wort gebraucht. Und das Wort heisst eigentlich, was muss ich einhalten, damit ich etwas verdienen kann, damit es mir gesetzlich, auf einer gesetzlichen Grundlage gesichert wird. Und wir müssen dort verstehen, wir sind da, es war wahrscheinlich ein Jude, sonst hätte er nicht so gefragt. Wir sind da im Kontext davon, von Juden, die darauf bedacht sind, die 10 Gebote zu halten. Und damit sie die 10 Gebote wirklich sauber halten können, haben sie einen riesigen Gesetzeskatalog geschrieben von über 400 Gesetzen. Was darf ich tun? Was ist gerade noch so knapp erlaubt? Was ist ein No-Go? Und wo kann ich mich vielleicht noch ein bisschen durchschleichen? Und der junge Mann hat ernsthaft wissen, hey, und was muss ich jetzt wirklich tun, damit es langt? Damit ich es schaffe? Und damit die Sicherheit haben, was ist es das, von all dem riesen Katalog, den wir als Juden halten müssen? Was ist das eine Wirkliche, damit ich nachher wirklich ewiges Leben habe? Und vielleicht kennt die einen den Film, so einen kleinen YouTube-Clip, 1000 Punkte für den Himmel. Und wenn ihr nicht kennt, kann man auf YouTube nachher nachschauen. Dort geht es darum, ein Mann stirbt im Traum. Und er kommt dann in den Himmel. Und er steht dann so dort vor einer Pforte. Die eine ist dunkelschwarz und es kommen schreckliche Geräusche raus. Und das andere ist eine weisse Pforte und es strahlt Licht raus. Und klar, er steht dort vor diesen zwei Türen und intuitiv, oder? Man geht dort her, wo Licht ist. Und er will durch die Tür reingehen und dann steht einer dort und sagt, halt, stopp, was gibt dir Berechtigung, um dir die Türe durchzugehen? Und dann fragt der Mann so, ja, was muss ich denn so mitbringen, wie viel kostet es denn? Und der Mann, der ihn aufgehalten hat, sagt dann, ja, du brauchst einfach nur 1000 Punkte. Und die 1000 Punkte sind deine 1000 guten Taten, die du tun hast. Und dann der Mann so selbstgefällig, ja, gut, hocken wir mal her, da bringe ich locker zusammen. Und er fängt so an aufzählen. Die Quintessenz vom Ganzen ist, es lange dem nicht. Er kommt nicht auf die 1000 Punkte. Und der Mann ist etwa in dieser gleichen Situation da, der reiche Jüngling. Er will wissen, was er alles machen muss, was er einhalten muss, damit das ewige Leben kann ererben auf einer gesetzlichen Grundlage, dass ihm das gesichert ist. Was muss ich tun? Und er fragt ernsthaft. Ernsthaft. Er ist wirklich daran interessiert, nicht einfach zum Jesus herauszufordern, sondern er will es wirklich wissen. Und Jesus sagt nachher, du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater und Mutter. Das sind 5 Gebote aus den 10 Geboten, und die regeln das zwischenmenschliche Leben. Also, eigentlich könnte man die sagen, die hat Jesus zusammengefasst im Gebot von der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und er sagt eigentlich nur fünf von diesen Geboten und will ihm eigentlich aufzeigen, hey, die fünf, wenn du die fünf kannst einhalten, dann liebst du deinen Nächsten. Und es ist ein riesen Schritt. Und Jesus weiss aber, dass man das eigentlich nicht kann. Er weiss, dass ein Mensch, ein normaler Mensch, wie wir sind, wir können das nicht einhalten. Aus eigener Kraft. Es geht nicht, es ist unmöglich. Überall mal keier mal rein. Gut, ich gehe jetzt davon aus, niemand von uns hat getötet. Also reell. Jemand umgebracht. Aber Jesus meint auch, hey, wenn du jemanden tötest, das fängt bereits in deine Gedanken an. Vielleicht haben wir auch schon jemandem gewünscht, dass er von der Bildfläche verschwindet. Und nur schon das ist falsch. Und er sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn wir uns daran erinnern, sind ja genau die Schriftgelehrten sind gekommen und fragen so, ja, wo fängt denn Ehebrechen an? Wann gilt es als Ehebrecher? Und Jesus sagt ihnen, hey, Ehebrechen fängt nicht mit der Tat an, sondern mit deinen Gedanken. Und ich glaube, dort sind wir Männer einmal noch herausgefordert. Haben wir unsere Gedanken im Griff? Es fängt schon dort an, nicht erst in der Tat, dann ist es schon zu spät. Aber es fängt schon in unseren Gedanken an, in unseren Köpfen. Du sollst nicht stellen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal etwas Kleines schnell in den Hosensack gesteckt. Sei es auch nur ein Gutzli, was Mami gesagt hat, gibt es nicht. Oder ein Schokostängeli. Vielleicht auch schon etwas Gröbers. Aber ich glaube, wenn wir mal so ein bisschen reflektieren, hat jeder schon mal irgendetwas mitgehen lassen. Auch wenn es nur ein Gutzli ist, aber selbst Sepp geht schon unterstellen, wenn wir es nicht dürfen. Delaya ist einmal da ganz gut. Sie spiegelt mich ein bisschen wieder, einfach in jung. Dann sagt man, nein, du darfst das nicht. Und dann schaut sie, geht vorbei und zack, dann ist es weg. Und ich habe ihr das nicht gelernt, das kann sie einfach von sich aus. Ist noch interessant eigentlich. Aber nur schon dort fängt eigentlich Stellen schon an. Klar, es ist nicht so tragisch, aber es ist trotzdem nicht recht. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht lügen, ganz einfach gesagt. Es gibt so Situationen, wo man manchmal etwas sagt. Es entspricht vielleicht nicht ganz der Wahrheit, aber es ist auch nicht ganz falsch, aber man schmückt es ein bisschen aus, damit ich mir etwas zum Vorteil dient. Damit ich besser dastehe. Oder damit ich das Gesicht nicht verliere vor meinen Mitmenschen. Und dort fängt das Lügen bereits an. Und ich glaube, es ist auch das ist schwierig. Auch das ist schwierig. Dass man nicht lügt. Manchmal sind es kleine Unwahrheiten, aber trotzdem ist es Lügen. Wir müssen es nicht beschönigen. Es ist trotzdem falsch. Ehre Vater und Mutter. Manchmal ist das Verhältnis schwierig zu den Eltern. Und manchmal sind wir nicht ganz einverstanden. Und dann können wir also richtig ausrufen über unsere Eltern. Teenager, die ganz sicher. Und ich frage mich dann immer, jetzt bin ich schon ein bisschen älter, tue ich meine Eltern immer ehren und achten? Und mein Vater und ich sind eigentlich sehr unterschiedlich. Also unterschiedlicher geht fast nicht. Und manchmal denke ich mir so, hey, Kollege, wieso machst du das jetzt so und so? Das ist doch mega mühsam. Und dann muss ich mir jedes Mal eingestehen, hey, es ist mein Vater, er hat sich etwas überlegt. Und ich füge mich dem. Und damit tue ich ihn ehren. Und jetzt, wenn wir aufpassen, nicht, dass ich das nicht hinterfragen darf, was er macht, sondern die Frage ist nachher, was mache ich daraus? Ich kann mit meinem Vater darüber diskutieren und ich kann ihm nachher das Schlimmste wünschen, was es noch gibt. Oder ich kann sagen, hey, ich will es anders machen. Und wenn er nachher sagt, nein, wir machen es so, dann machen wir es so. Er ist mein Vater, ich kann ihn zu ehren und zu achten und zu respektieren. Und vor allem, wenn es darum geht, um seinen Wald, wie man den Wald pflegt, dann ist es sein Wald, nicht mein. Und dann machen wir es so, wie er will. Und das ist ein Punkt, den ich lernen musste, wo ich erwachsen worden bin. Und dort geht es schon rein. Und ist jetzt schade, sein Kind nicht da. Aber manchmal ist es auch einfach wieder schön, wenn man als Kind sagt, hey, liebes Mami, lieber Papi, danke vielmals für die Zeit, die ihr investiert habt in mich. Und das ist auch eine Art von Ehre und Achten. Aber das können auch wir machen, wir Erwachsene. Ich mache das sicher jedes Mal am Muttertag meiner Mutter. Aber das ist auch wieder mal eine gute Möglichkeit, um einfach Danke zu sagen. Die Zeit, die sie uns investiert haben. Und das sind jetzt die 5 Gebote, die Jesus eigentlich immer so will aufzeigen, dem Mann. Hey, du kannst keins von diesen Geboten einhalten. Es geht nicht. Du schaffst das nicht selber. Und er sagt dann, aber im Vers 20, er aber sprach zu ihm, Rabbi, Meister, Lehrer, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Von meiner Jugend auf. Und die Juden, die sind ja mit 12, sind die unterrichtet worden im Tempel, in der Synagoge, im Wort Gottes, in der Tora, also das Alte Testament, über den ganzen Gesetzeskatalog. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Mann ein Mann war, vielleicht ein Schriftgelehrter, vielleicht aber auch nicht, aber einer, der sich auskennt hat im Wort Gottes und sich bemüht hat, sich daran zu halten, an den ganzen Gesetzeskatalog. Und er sagt dann nachher mit bestem Wissen und Gewissen, ich habe das alles eingehalten, von meiner Jugend an, von 12 bis jetzt. Habe ich mich immer darum bemüht und ich habe das gehalten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass er selbst verliebt war oder stolz oder so, sondern er hat wirklich mit seinem besten Wissen und Gewissen hat er die Gebote gehalten. Und hat darum gesagt, ich kann wirklich, ich kann alles geben und ich kann die gehalten. Von meiner Jugend an, seit ich im Gesetz von Mose unterrichtet worden bin. Und Jesus hat eigentlich nur wollen, er hat nicht wollen hören, ich habe das alles gehalten, ich habe das geschafft. Jesus hat eigentlich wollen hören, hey, ja, eigentlich jetzt, wo du mir das so aufzeigst, ich habe es nicht können halten. Ich schaffe es nicht von mir aus, also es reicht mir nicht. Er hat wollen sich das erarbeiten. Darum hat er gesagt, ja, ich habe das alles gehalten, er hat daran geschafft. Und nach dieser Aussage, die der Mann macht, schaut Jesus ihn an. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Jesus ist dort gestanden, er hat das Herz gesehen. Er hat aufs Herz von dem Mann geschaut und hat gewusst, hey, der ist wirklich da und er will es wissen, um was geht es. Um was geht es, damit dein ewiges Leben kann haben. Und er hat ein Lieb bekommen. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Nicht einfach so eine Bruderliebe, so von Mensch zu Mensch. Sondern eine richtig tiefe Liebe. Weil jeder Mensch ist ein Geschöpf von Gott. Und er hat das Herz gesehen und er hat dann so lieb gewonnen. Und er hat ihm gesagt, hey, eins fehlt dir. Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Der Mann war reich, hatte viel Güter, extrem viel. Und Jesus sagt ihm, so ganz einfach, alles das, was du hast, das bringt dir nichts. Gang her, verkauf's und hilf den Armen. Oder gib's den Armen, den Bettlern, denen, die nichts haben, die es schwierig haben im Leben. Und das ist der Punkt, wo Jesus anknüpft an den oberen fünf Geboten. Die fünf Gebote sind zusammengefasst in der Nächstenliebe. Und da geht Jesus wieder darauf ein. Hey, nimm's und gib's deinem Nächsten. Gib's deinem Nächsten. Dien ihm. Und es geht in dem Text nicht darum, dass wir jetzt alle unseren Reichtum verkaufen müssen. Oder das, was wir haben, müssen verkaufen oder weggeben. Und arm leben müssen, wie die Mönche im Kloster und im Zölibat. Es geht nicht um das. Jesus will nicht sagen, hey, du darfst kein Geld haben. Du darfst kein Porsche haben oder kein Ferrari. Es geht nicht um das. Sondern es geht darum, Jesus will aufzeigen, hey, du hast viel, die Nächsten, deine Mitmenschen haben wenig, hilf ihnen. Hilf mit dem Mittel, das du hast, deinen Nächsten. Und ich glaube, die einen haben ganz viel Geld und die können mit finanziellen Mitteln können dir helfen, können weitergehen. Ein Missionswerk unterstützen oder was auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, finanziell zu helfen. Andere haben die Möglichkeit, praktisch etwas zu schaffen. Im Garten zu helfen. Unterstützen. Und das ist auch eine Art von Nächstenliebe. Wenn man einem Mitmensch hilft, mit praktischer Tat. Und jetzt während der Corona-Krise ist interessant gewesen, haben ja ganz viele mega Taten dran gehabt. Sind ganz viele sind für ältere Menschen gepostet. Weil das sind ja Risikopatienten gewesen, gemäss Bund. Und es ist nicht so gescheit gewesen, wenn die rausgegangen sind. Also haben sich Kirchen und Gemeinden und andere organisiert und die sind dann für diese Menschen gepostet und haben so geholfen. Auch das ist eine Art von Nächstenliebe. Das Ganze in dem Innen, wo man einfach immer aufpassen muss, ist, mache ich das für mich? Oder für wer mache ich das und wieso mache ich das? Mache ich es, damit ich mehr Ansehen habe bei anderen Menschen? Will ich mir das Himmelreich oder den Himmel erarbeiten? Will ich Punkte sammeln? Oder mache ich das, weil mir die Nächsten, meine Mitmenschen, wichtig sind und ich es lieb habe. Und die Frage ist immer, da kommt mir immer die Predigt von Ralf Hotz in den Sinn, wo ist der Schatz? Dort, wo der Schatz ist mein Herz, oder dort, wo das Herz ist, dort ist der Schatz. Und dort müssen wir immer ein bisschen aufpassen, dass wir uns auch immer wieder hinterfragen, warum mache ich das? Was will ich damit erreichen? Und Jesus geht es da wirklich darum, damit wir den am Nächsten gehen, weil wir ihn lieb haben. Oder am Nächsten helfen, weil wir ihn lieb haben. Und nicht, weil wir einen Punkt sammeln oder gut dastehen. Oder uns das Himmelreich erarbeiten. Und Katholiken, die machen es da ganz clever. Die sagen, ja, die Ersten, so bis mit Vers 19, das gilt für alle. Das müsst ihr einhalten, damit ihr den Himmel erreicht. Haltet die Gebote und dann ist es gut. Dann kommen wir in den Himmel. Nebst der Taufe und all dem. Also es ist so, ihr müsst euch taufen und haltet das ein und dann langt der Himmel. Und alles ab Vers 20 weiter, Das ist dann für die, die wirklich, wirklich festgläubig sind und die, die es wirklich ernst meinen und von sich aus freiwillig tun. Also das wäre dann so die Liga der Mönche und so. Die, die dann ja, den Reichtum quasi verleugnen oder nicht wollen Reichtum haben oder eigenen Besitz und dann in ein Kloster gehen und sich quasi ein bisschen abkapseln von der Welt, das ist dann für die. Aber Jesus sagt da nicht, es gibt zwei Klassen. Ihr könnt das einhalten, dann ist gut. Und die, die noch ein bisschen extra Meilen gehen wollen, die dürfen dann das auch noch machen. Nein, es geht ums Ganze. Es ist alles zusammenhängend. Weil wenn wir das Zweite nicht schaffen, haben wir das Erste auch nicht geschafft. Wenn wir das Erste nicht schaffen, dann müssen wir gar nicht zum Zweiten gehen. Es gehört alles zusammen. Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und nachher sagt Jesus, und wenn du das gemacht hast, und nimm das Kreuz auf dich und folg mir nach. Jesus ist ganz radikal da. Jesus will keine Follower haben, wie man das heute so sagt, bei Instagram, Facebook und was auch immer. Da findet man einen cool und nachher ist man Follower von dem und schaut ein bisschen, was der macht. Jesus will keine Mitläufer haben. Jesus war ein junger Mann und er ist durchs Land gezogen. Und er hatte einen Kreis von 12 Männern. Hardcore-Follower. Die waren mit ihm unterwegs. Der Petrus hat sein Boot verloren, also sein Kleinunternehmen, die Fischerei, und ist Jesus nachgelaufen. Der nächste war Zöllner, hat seinen sicheren Posten am Zollamt verloren, einen sicheren Geldeinnahme mit Extrabonus und hat das verloren und ist gegangen und ist Jesus nachgefolgt. Der andere war ein Kämpfer, der Zelot, der hat aufgehört und ist Jesus nachgefolgt. Die haben alles verloren, alles stehen und liegen lassen. Zwar nicht verkauft, aber sie haben es einfach sein lassen und sind Jesus nachgefolgt, die 12. Und sie wollten ihm wirklich nachfolgen, mit ihm gehen, überall her, wo er ist. Und sie haben es auch gemacht. Und dann hat er noch einen grösseren Kreis gehabt, von Leuten, die ihm nachgefolgt sind, irgendwie 300 oder 500, so genau weiss man nicht, sind immer ein bisschen andere Zahlen, aber es war ein grösserer Kreis gewesen. Und die sind Jesus auch die ganze Zeit nachgefolgt. Und damals hat es eben noch kein Internet gegeben, dann musste man wirklich nachlaufen. Mitgehen und hat nicht über Fotos schauen, was jetzt Jesus macht. Nein, sie sind dabei gewesen. Sie sind ihm nachgefolgt. Und dann hat es einen grossen, ganz viel gehabt. Es sind zum Teil 5000 oder noch mehr, aber die sind einmal nur so für ein Special-Ereignis gekommen, wie eine Bergpredigt oder wo Jesus wieder mal jemanden geheilt hat, jemanden gesund gemacht hat, dann sind die auch gekommen. So Mode-Nachfolger. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die alle nur sensationsbegeistert gewesen sind, aber viele sind wahrscheinlich wirklich einfach auch auf eine Sensation aus gewesen und ein paar von denen sind auch darauf aus gewesen, wirklich Jesus nachzufolgen, mit der ernsthaften Frage, hey, das, was der erzählt, das hat Hände und Füße. Und was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt machen, dass ich auch da kann dabei sein kann, dass ich dir kann nachfolgen kann? Und Jesus hat ja gesagt im Johannes, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt vom Vater als durch mich. Und die wollten wissen, was ist denn der Weg? Wer ist der Weg? Ich bin der Weg. Ich bin der Weg, hat Jesus gesagt. Ja, und auf Jesus kannst du ja nicht laufen. Also was ist denn der Weg? Was muss ich tun? Und die Menschen wollten das wissen. Und ich hoffe, dass auch heute noch Leute gibt, und das gibt es ganz bestimmt, die wissen, was der Weg ist. Dass ich ein Nachfolger von Jesus sein kann. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Und der Mann hier, der hat einen guten ersten Schritt gemacht. Der ist zu Jesus gekommen. Mit einem Herz, das wollte nachfolgen. Das wollte wissen, was muss ich tun, Herr Jesus? Was muss ich tun, damit dein ewiges Leben kann überkommen? Und das ist der erste Punkt, den wir haben müssen. Unser Herz. Wenn wir Jesus nachfolgen? Ja, nein. Vielleicht geht nicht. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, dann muss ich mich ehrlich fragen, okay, was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Und Jesus sagt es auch im Johannes, kehret um, tut Buße und lasst euch taufen. Also ganz einfach gesagt, wir müssen erkennen, jeder Einzelne von uns muss erkennen, wir sind Sünder, wir können die 5 Gebote nicht einhalten oder auch die 10. Es spielt nicht so ein Ruggel, welches, dass man nicht einhalten. Wenn wir eins nicht einhalten können, dann können wir alle nicht einhalten. Dann sind wir getrennt von Gott. Und jeder Mensch findet irgendeins, das er nicht einhalten kann. Und sonst ist er nicht ganz ehrlich zu sich selber. Und dann müssen wir erkennen, jawohl, hey, ich bin ein Sünder, ich habe falsch gehandelt, ich kann die Gebote nicht einhalten. Kehret um, und das ist der Akt von kehret um. Ich erkenne, ich bin auf dem falschen Weg und darum kehre ich um. Also ich richte mich neu aus. Tut Buße. Wir bringen das vor Jesus und sagen, hey, Herr Jesus, ich habe gesündigt, ich schaffe es nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Und Jesus ist ja da in dem Ereignis war er unterwegs auf Jerusalem. Auf Jerusalem. Und in Jerusalem ist er gekreuzigt worden. Er war bereit, sein Leben herzugeben, damit ich leben kann, damit wir alle leben können. Er ist gestorben für meine Fehler, die ich gemacht habe, für meine Sünde. Freiwillig. Freiwillig hat er sich dazu entschieden. Und er ist den Weg gegangen bis zum Tod am Kreuz. Damit ich, meine Schuld deckt werde durch sein Blut, durch sein Sterben. Er war ohne Fehler. Und hat sich bereit erklärt, zu sterben am Kreuz für meine Fehler. Und für die Fehler von allen Menschen auf dieser Welt. Und Jesus ist auferstanden nach 3 Tagen. Und ist nachher in den Himmel gegangen zu seinem Vater. Und jeder, der jetzt zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, dann ist Jesus treu und vergibt uns unsere Schuld und wäscht uns rein von aller Ungerechtigkeit und macht uns zu einem Kind Gottes. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Ungerechtigkeit. Er vergibt uns. Und der Fehler, den wir gemacht haben, ist gelöscht, delete. Den gibt es nicht mehr. Und Jesus hat eigentlich nur wollen, dass der Mann erkennt, ich habe einen Fehler gemacht. Oder ich kann die Gebote nicht einhalten. Und er kennt mit dieser Anrede, die er gemacht hat, guter Meister. Und Jesus nachher gesagt hat, nur Gott ist gut, damit der Mann erkennt, nur Gott kann ihm das ewige Leben geben. Es ist ein Geschenk. Du kannst das nicht erarbeiten. Interessant ist ja immer so, um Weihnachten herum, oder? Dann spenden alle auch gern, weil sie noch schnell ihr Gewissen bereinigen wollen, vor dem neuen Jahr. Damit sie mit gutem Gewissen wieder ins neue Jahr starten können. Um das geht es nicht. Um das geht es nicht. Damit wir uns das erarbeiten, dass unser Gewissen auch wieder beruhigt ist. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass wir wirklich unser Herz herlegen und das Geschenk annehmen von Jesus. Und erst dann, wenn wir das gemacht haben, dann sind wir Nachfolger, Follower, Richtige. Sonst sind wir nämlich nur Mitläufer. Und ein Mitläufer steigt nämlich aus, wenn er nicht mehr mag. Beim Marathon so, und Triathlon gibt es manchmal so Vorläufer, damit der Marathonläufer den Schritt findet, das richtige Tempo. Dann braucht er so einen, der vorläuft und ihm das Tempo angibt. Die einen brauchen das, ich bin zum Beispiel einer, ich brauche das manchmal aus, sonst bin ich viel zu schnell und mag nach 2 Kilometern nicht mehr. Und dann braucht es so einen Vorläufer. Aber die Vorläufer, die steigen dann irgendwann aus dem Rennen, weil dann hat ja der eigentliche Star hat dann den Rhythmus gefunden und kann so den Marathon fertig laufen. Und Jesus ist eben genau auch unser Vorläufer. Nur der Vorläufer, der steigt nicht aus dem Rennen. Der läuft voraus bis ans Ende von meinem Leben, von unserem Leben. Und wir können ihm nachlaufen. Im Rhythmus. Und jeder von uns hat einen eigenen Rhythmus. Die einen sind etwas schneller unterwegs als die anderen. Der eine hat hier ein Problem, dafür hat der andere hier ein Problem. Und Jesus ist für jeden der individuelle Vorläufer. Und wir können ihm nachlaufen. Folgen. Und Jesus steigt nicht einfach mitten im Rennen aus. Er ist bis am Ende von unserem Leben, läuft er voraus. Und Jesus sagt nachher, und nimm und komm. Nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. In der einen Überlieferung ist es nicht drin, oder wird ein Verweis gemacht, dass es erst später dazugekommen ist. Es spielt aber nicht so einen Ruggel, ob jetzt, später oder früher. Es kommt sowieso nochmal vor. Spätestens beim Paulus. Und Jesus will damit sagen, nimm das Kreuz auf dich. Und wenn wir in diesem Kontext schauen, das Kreuz war das Schlimmste, was es je gegeben hat. Vom Alten Testament her heisst es, wer am Pfahl hängt, ist verflucht. Verflucht. Und wer am Pfahl hängt, der ist weit weg von Gott, der ist verflucht. Er hat keine Chance mehr, um zu Gott zu kommen. Und das war für einen Juden das Schlimmste. Trennt sie von Gott. Trennt sie von Gott. Das Kreuz war nichts Schönes. Und dann sind ja die Römer gekommen. Und die Römer haben die Strafe eingeführt, die schlimmste, die es je gegeben hat. Man ist nicht gestorben, weil man geblutet hat oder die Nägel in der Hand hatte. Nicht wegen dem. Sondern man ist gestorben, weil man elendiglich verstickt ist. Und weil durch Nägel die Wunde, jetzt ist mir gerade das Wort entfallen, halt so eine Reaktion gemacht hat. Es hat eine Infektion gegeben. Genau. Eine Wundinfektion. Und man hat Fieber bekommen. Höchst Fieber. Und man ist dort gehangen, Wind und Wetter ausgeliefert gewesen. Und nur schon die Vorstellung ist nicht schön. Und man stirbt mit 100%iger Sicherheit. Die Frage ist einfach, wenn. Die Frage ist einfach, wenn. Und Jesus sagt dem Mann, nimm das Kreuz auf dich. Nimm das Kreuz auf dich, folg mir nach. Und Jesus will damit sagen, du kennst die Vorstellung vom Kreuz. Schon x-mal gesehen wahrscheinlich, wie andere gekreuzigt worden sind. Und es ist nichts Schönes. Und Jesus sagt, nimm das Bild mit. Denn der Weg mit mir ist ähnlich. Es ist nicht einfach. Es wird herausfordernd. Es wird schwer. Manchmal verlierst du das Ziel aus den Augen, den Horizont. Manchmal wünsche ich da, es wäre anders. Es ist nicht einfach, will Jesus da damit sagen. Und das ist genau der Punkt, Jesus will echte Nachfolger. Echte Nachfolger. Und ich muss mich auch immer wieder fragen, warum mache ich das, was ich tue? Was will ich damit erreichen? Und steht mein Herz echt dahinter? Und bin ich bereit, auch die Herausforderungen anzunehmen? Und eins, was ich gelernt habe bis jetzt in meinem kurzen Leben, immer wenn man in der Herausforderung drin steht, ist es absolut nicht schön. Absolut nicht schön, nicht lässig. Und irgendwann kommt man aber wieder raus. Und man schaut zurück und merkt, hey, ich habe etwas gelernt in dem. Mein Glaube ist gestärkt worden. Und Jesus war bei mir. Und oft in der Situation innen haben wir das Gefühl, ich bin total allein. So geht es mir manchmal. Und dann kommt mir immer der Psalm 23 im Sinn, und wandere ich auch durch das finstere Tal, dein Stecken und Stab ist mit mir. Also wir sind nicht allein. Aber das Problem bei der Dunkelheit ist einfach, wenn man da das Licht, wenn man ganz löschen da drinnen, dann würde man einander nicht mehr sehen. Man sieht es einfach nicht, dass der Stecken und Stab dabei ist. Wir sehen es nicht. Das ist das Problem bei der Dunkelheit. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus bei uns ist. Er ist immer bei uns. Ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Jesus ist immer bei uns und er hilft uns. Er sagt zwar, hey, kehr um, tu eine Busse, nimm das Kreuz auf dich. Und das ist deine Entscheidung, meine Entscheidung. Will ich das? Ja oder nein? Und wenn wir uns für das Ja entscheiden, dann ist Jesus da und sagt, da ist das Geschenk vom ewigen Leben. Und ich bin bei dir, bis ans Ende von deinem Leben. Bis ans Ende. Er hilft uns. Mein Joch ist sanftmütig. Jesus leitet uns nicht mehr auf, als wir tragen mögen. Und er hilft uns beim Tragen. Er hilft uns. Wir sind nicht allein. Und die Frage ist jetzt, was können wir alles tun? Was müssen wir alles machen? Und bevor ich an den Text gegangen bin, so ist mir im Kopf herumgeschwirrt, ja, da steht, gang her, verkauf alles und gib es den Armen. Ist jetzt das die Idee, dass wir als Christen, oder finde ich da eine Bestätigung, dass wir Christen immer schön den Zehnt zahlen müssen? Oder ja, schauen, dass wir nicht zu viel Reichtum haben und möglichst alles in die Gemeinde hineingehen? Wie das die erste Gemeinde gemacht hat in Jerusalem. Dort haben sie ja zum Teil ihr ganzes Hab und Gut verkauft und die Gemeinde hineingegeben. Ist es jetzt das, was wir machen sollten? Und ich musste dann merken, beim Vorbereiten der Predigt, ich bin völlig in die falsche Richtung gelaufen. Es geht nicht darum, dass wir alles verkaufen und in die Gemeinde hineingehen. Oder sonst irgendjemandem verschenken. Es geht gar nicht um das. Es geht nicht darum, dass ich den Zehnt zahle. Es geht nicht um das. Jesus geht in diesem Text darum, hey, wo ist dein Herz? Mit welcher Herzenshaltung machst du das? Und bist du ein echter Nachfolger von mir? Und ich behaupte jetzt, egal was wir tun, also ich gehe jetzt immer vom Guten aus, nicht, dass wir stellen, egal was wir tun, wenn wir es mit der richtigen Herzenshaltung machen, zur Herrlichkeit von Jesus und nicht zu unserem eigenen Profit und unseren Mitmenschen dienen, dann ist es gut. Und das ist das, was Jesus will. Und es gibt manchmal Jobs, die sind im Verborgenen. Da sieht niemand, was wir tun. Und trotzdem dient es allen. Trotzdem dient es allen. Zum Beispiel Putzen ist so etwas. Man sieht, also ich habe noch nie jemanden gesehen, hier putzen. Es ist super und es dient uns allen am Sonntag. Und dort ist manchmal die Schwierigkeit, dass wir den Fokus nicht verlieren. Wir tun es nicht für alle die, die jetzt hier sitzen, putzen, sondern in erster Linie putzen wir für Jesus. Dort fängt es an, zum Beispiel. Oder bei mir jetzt während dem Studium, für was mache ich es? Mache ich es für meinen Kommandant? Oder mache ich es für meinen Vorgesetzten, der nachher meine Laufbahnsteuerung plant, damit ich nachher am richtigen Ort eingesetzt wird? Es geht nicht darum, dass ich das für ihn mache. Sondern selbst bei mir im Militär geht es darum, dass ich das mache, damit Jesus verherrlicht wird. Es geht immer darum, dass Jesus verherrlicht wird. Und wenn wir uns bemühen und immer fragen, was mache ich, damit Jesus verherrlicht wird, dann sind wir erstens vom richtigen Weg und zweitens können wir Menschen für Jesus gewinnen und zu Jesus herführen. Und richtig nachfolgen ist nicht einfach. Es ist eine extreme Herausforderung. Aber Jesus hilft uns dabei. Wir sind nicht allein. Wir haben sein Wort, das wir drin lesen können. Ermutigungen, die er uns zuspricht. Wir haben Mitmenschen, andere Menschen, die mit uns unterwegs sind, die einem ermutigen können, die einem helfen können, für einen beten. Miteinander. Miteinander vorwärts gehen. Jesus nachfolgen. Und nachfolgen ist etwas Radikales. Und es passt ideal in die heutige Zeit rein. Heute haben wir ja ganz viele verschiedene Radikalismen. Die einen sind radikal vegan, Vegetarier oder machen Body Modification radikal oder whatever. Ganz viel. Man versucht sich heute durch Radikalität zu exponieren und anders zu sein. Und etwas Cooles an dem Ganzen ist, oder etwas Gutes ist, wir als Christen, wir sind radikal, wir sind von Natur aus anders. Wir sind radikal und genau das will Jesus. Er will radikale Nachfolger, die sich bemühen, Gebote zu halten. Und wir werden es nicht schaffen, aber es ist nicht so tragisch. Er hilft uns und er vergibt uns. Aber er will, dass wir radikal sind und uns wirklich entscheiden dafür, den Weg zu gehen, auch wenn er nicht einfach ist. Nachfolgen, nicht mitlaufen. Und ich hoffe, dass wir uns immer wieder mal fragen, bin ich noch ein Nachfolger oder bin ich ein Mitläufer? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das immer wieder tun. Wir sind da gefragt, für wer mache ich es? Mache ich es für mich? Mache ich es für die anderen? Oder mache ich es wirklich auch zum Jesus zu verherrlichen, zum Gott zu verherrlichen? Bin ich ein radikaler Nachfolger? Und ich werde jetzt den Vers 22 noch lesen. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Der Mann ist mit einer ernsthaften Frage zu Jesus gekommen, mit einer ehrlichen Frage. Und er ist gescheitert am Punkt, wo es um sein Herz gegangen ist. Er hat sein Herz an seine Güter gehängt und er hat es nicht können loszulassen. Und er ist davon gelaufen. Und wenn wir Nachfolger sind von Jesus, wenn wir mit ihm den Weg gehen, dann werden wir zwischendurch auch wieder an Punkte herkommen, wo Jesus uns aufzeigt, hey, ich will, dass du das jetzt stehen lässt. Dass du das bleiben lässt. Manchmal kann es sein, dass wir zügeln an ein anderes Ort her. Lass das da, geh an ein anderes Ort, ich will dich dort brauchen. Und es ist manchmal herausfordernd, weil man sein Herz dran gehängt hat, weil man neue Freunde kennengelernt hat und man will eigentlich nicht gehen. Oder manchmal kann es auch sein, dass man seinen Job von Herzen gern macht und Jesus will, hey, lass den Job bleiben, ich habe einen neuen Job für dich. Bei dem Mann war jetzt der Knickbruch gewesen, selbst fürs ewige Leben, dass er sein Herz an Güter gehängt hat. Und wir als Nachfolger haben es ja schon verstanden, dass Jesus uns das ewige Leben schenkt. Und Jesus will während dem Weg, dass man manchmal andere Dinge zurücklässt und für ihn den Weg gönnt, weil er uns an einem anderen Ort will brauchen. Und dort ist auch wieder der Punkt, wo ist unser Herz? Hänge ich mein Herz an das Irdische? Oder bin ich bereit, auch das Irdische zurückzulassen und einen neuen Weg zu gehen, vorwärts zu gehen? Und für mich ist immer die Herausforderung, ich sehe nicht das Ziel. Was ist das Endziel von meinem Leben? Was will Jesus am Ende von meinem Leben mit mir erreicht haben? Das ist für mich manchmal extrem herausfordernd. Weil ich es nicht weiss. Ich schaffe gerne auf ein Ziel her. Und vielleicht geht es der einen manchmal auch so. Und ich muss mir dann immer wieder sagen, es ist nicht so wichtig, was sein Produkt ist. Und es ist auch nicht so wichtig, ob wir schnell oder langsam dorthin kommen. Und jetzt momentan ist jetzt halt gerade das dran, wo ich drin bin. Und das Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden und ihm nachzufolgen. Alles andere ist Nebeneffekt. Und irgendwann werden wir dann mal sehen, was unser Ziel war vom Leben. Und wir werden jetzt verstehen, warum dass wir was haben müssen machen oder warum wir welchen Weg haben müssen gehen. Aber wichtig ist, dass wir Nachfolger sind und nicht Mitläufer. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du ja auf die Erde gekommen bist, dass du ja uns den Weg zum Vater gezeigt hast, den Weg zum ewigen Leben gezeigt hast. Dass du uns gezeigt hast, ja, wie dass wir leben sollen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dürfen wir Nachfolger sein von dir und nicht Mitläufer. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns genug Kraft schenkst, dass du uns ausrüstest mit Kraft und Energie, aber auch Weisheit, dass wir dir nachfolgen können. Und das so richtig radikal. Und Herr Jesus, ja, manchmal ist es nicht einfach, aber ich weiss, dass du bei uns bist und dass du uns hilfst, dass du uns unterstützt und für uns kämpfst. Und du laufst den Weg für uns voraus und wir dürfen dir nachfolgen und nachlaufen. Und Herr Jesus, zeig du jedem Einzelnen von uns aber auch auf, wo dass wir unser Herz als Falsche herhängt, wo das eine Kursänderung braucht. Aber zeig du uns auch auf, wenn wir vielleicht ja, zu den Mitläufern geworden sind, zu Modeerscheinungen. Und ob es vielleicht wieder braucht, dass wir uns wieder neu ausrichten und Nachfolger werden. Herr Jesus, danke, dass du in jeder Situation von unserem Leben bei uns bist und dass du uns hilfst und uns unterstützt. Amen.